Wie klingt eigentlich Hopfen?
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hopfenklang, dem gemeinsamen Podcast von Brauwelt und Bad Haas. Ich bin Lydia Junkersfeld, die Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt und des Wissenschaftsmagazins Brewing Science. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Pflanzenschutzmittel im Hopfen, und zwar ganz konkret um den Transfer von Pflanzenschutzmittelrückständen aus dem Hopfen ins Bier während des Brauprozesses. Das ist ein ganz sensibles Thema und darum bin ich froh, heute wieder ganz kompetente Gesprächspartner zu haben. Da ist zum einen Dr. Alicia Munoz-Insa vom Brewing Solutions Team bei Bad Haas. Alicia, dich kennen wir ja schon. Herzlich willkommen.
Hallo Lydia.
Und eine Kollegin von Alicia. Herzlich willkommen, Silvana Laubheimer. Silvana, du bist Co-Autorin des Papers, über das wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen.
Ja, hi, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Silvana, ihr habt ein Paper geschrieben zum Thema Transfer of Hop Pesticide Residues into Beer during Brewing Process. Ihr, das seid Adrian Forster und Florian Schöll von der HVG in Wollensach, Andreas Gahr, Roland Schmidt, Alois Faltermeier von der Hopfenveredelung St. Johann und Reinhold Kugel und du von Bad Haas. Wir wissen ja, das ist nichts Neues. Hopfen ist ja wie eigentlich alle Kulturen anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Und da werden dementsprechend Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Es gibt aber gesetzliche Regelungen für diesen Einsatz im Hopfen und die Branche hat in den letzten Jahren, ja, Jahrzehnten sehr viel getan. Warum sind Pflanzenschutzmittel im Hopfen ein Thema und warum habt ihr euch mit Transferraten beschäftigt?
Also wie du schon erwähnt hast, Lydia, Hopfen ist leider nicht tolerant gegenüber allen Schädlingen und Krankheiten und muss daher zwangsläufig behandelt werden. Und es beginnt ja schon im Frühjahr mit dem Austrieb und endet erst kurz vor der Ernte. Ja, das kann nun mal Rückstände erzeugen, die dann im Erntegut, auf dem Erntegut landen. Und die können natürlich auch theoretisch durch die Hopfung im Brauprozess im fertigen Bier enden. Bier ist nun mal ein Lebensmittel und Rückstände sind hier ein Riesenthema, gerade wenn es auch im Hinblick auf Verbraucherschutz und Qualitätssicherung geht. In der EU ist es so geregelt, dass für jeden zugelassenen Wirkstoff auch einen definierten Rückstandshöchstgehalt gibt, auch speziell für Hopfen. Und solange der eingehalten wird, ist der Hopfen verkehrsfähig, sagt man. Oder einfacher gesagt, er ist auf jeden Fall sicher für die Gesundheit des Verbrauchers. Wenn man aufs Bier schaut, gibt es da keinen klar definierten Grenzwert. Also wenn etwas im Bier gefunden werden sollte, dann wird zurückgerechnet auf die eingesetzten Rohstoffe. Und daher hat sich natürlich die Frage für mich und meine Mitautoren gestellt, was passiert denn eigentlich mit diesen Pflanzenschutzmittelrückständen beim Brauen?
Silvana, was habt ihr denn in eurer Studie untersucht?
Wir haben über mehrere Erntejahre hinweg Rohhopfenproben gezogen und die schlicht auf Pflanzenschutzmittelrückstände analysiert. Und der Hintergrund dazu war, herauszufinden, wie viel von diesen Rückständen dann während des Brauprozesses ins Bier gelangt. Denn der Rückstand vom Hopfen ist ja nicht gleich dem Rückstand, der dann im Bier gefunden werden könnte. Ich kann auch gleich sagen, dazu mussten wir etwas tricksen und letztendlich Hopfenproben spiken. Das ist eine spezielle Technik. Denn man glaubt es ja kaum, aber Hopfenproben zu finden, die ausreichend Rückstand enthalten, also das heißt an Menge und auch an der Vielfalt an Wirkstoffen, um damit eine aussagekräftige Brauversuche zu machen, das war gar nicht so leicht.
Das ist ja beruhigend.
Denn du musst wissen, so konventionelle Hopfen, wie es ja überall auf dem Markt zu finden sind, die weisen wirklich nur wenig Rückstände auf. Und wenn dann da immer nur eine Handvoll verschiedener Wirkstoffe.
Jetzt habt ihr in eurer Arbeit den Parameter Transferrate als Kenngröße verwendet. Was ist das genau und warum habt ihr den verwendet? Denn es gibt ja eigentlich auch noch andere Parameter, die sich eignen.
Von der regulatorischen Seite her gibt es da nur so allgemeine generelle Verarbeitungsfaktoren, die man zu so Berechnungen heranziehen kann, um von dem Rückstand im Bier auf den Rückstand im Hopfen zurückzurechnen oder andersrum. Bei den stark unterschiedlichen Dosagen, wie man es jetzt bei den Bieren findet, da hinkt die Berechnung aber ganz schön. Lydia, stell dir vor, bei einer Saftherstellung funktioniert das vielleicht, wenn die Orange zu 100% in den Saft reingeht. Aber bei Bier und Hopfen, da wissen wir alle, das ist zu ungenau. Und da haben wir versucht, eine exaktere Kenngröße zu beschreiben.
Okay, gut. Dann kommen wir mal zu euren Ergebnissen. Gibt es Wirkstoffe, die ihr immer findet? Oder auch andersherum gefragt, gibt es Wirkstoffe, die man so gar nicht finden kann? Wie sieht's da aus?
Alter, es ist wirklich interessant. Also es gibt ja viele zugelassene Wirkstoffe, also allein im Hopfen in Deutschland über 30. Und eine ganze Reihe davon konnten wir schon gar nicht auf unseren Rohhopfenproben finden. Wir konnten 21 Wirkstoffe dann aber auf unseren Proben finden, die wir dann auch als relevant eingestuft haben. Bedeutet, so viel wir haben die im Rohhopfen finden können. Und zwar teilweise nur knapp über der Bestimmungsgrenze, aber sie waren da. Diese 21 haben wir dann anhand ihrer Löslichkeit in verschiedene Gruppen unterteilt. Von unlöslich bis sehr gut löslich. Und da gibt es schon so ein paar, sagen wir, Bad Guys wie Flonicamid, Metalaxyl M oder Spirotetramat. Die haben Transferraten gezeigt von oft über 70%. Und auf der anderen Seite gibt es aber Wirkstoffe wie Quinoxifen, Pyroxystobin oder Fluorpicolide auch. Die sind praktisch unlöslich im Bier.
Ja, dann wechseln wir mal zum Thema, wie schaut's dann nachher im Bier aus? Alicia, du als Brauexpertin, was bedeutet das für den Brauprozess? Welche Faktoren beeinflussen denn nun die Übertragung der Rückstände ins Bier?
Die Autoren haben verschiedene Faktoren untersucht in dem Brauprozess und haben gefunden, dass die wichtigste Rolle spielt die Löslichkeit des Stoffes. Das heißt, manche Substanzen sind besser löslich ins Bier oder ins Wurzel als andere. Andere sind schwer löslich und gehen nicht so gut ins Bier rein. Die Autoren haben aber auch andere Faktoren untersucht während des Brauprozesses, wie zum Beispiel der Zeitpunkt der Hopfengabe oder ob das Bier zentrifugiert oder filtriert ist oder auch das Mischung mit CO2 und haben gefunden, dass diese Faktoren wenig bis keinen Einfluss gehabt haben. Ein Ergebnis, das man mit Abstand genießen kann, ist ein Versuch, was sie mit kleinen Keks gemacht haben und einen großen Tank. Und dabei haben die Autoren gefunden, dass im kleinen Keks der Transfer Rate war größer als im großen Tank. Das heißt, dass mehr von diesen Pflanzenschutzmitteln ins Bier gelangen sind. Unsere Überlegung, warum wir das erklären können, ist, weil wahrscheinlich im kleinen Tanks die Durchmischung besser gewesen ist und deswegen mehr von diesen Substanzen in Lösung gegangen sind.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es im Brauprozess auch Prozesse gibt, die diese Wirkstoffe wieder reduzieren können. Wirkt sich zum Beispiel das Kochen der Würze auf die Rückstände aus? Gibt es da Unterschiede vielleicht, je nachdem, wann ich den Hopfen zugebe?
Interessanterweise nicht. Was die Autoren gefunden haben, ist, dass es ist egal, ob man den Hopfen am Anfang, Mitte oder Ende des Kochens dazu gibt, haben berechnet, dass die Transfer Rate immer fast gleich ist. Das heißt, dass diese Wirkstoffe zerfallen nicht bei Hitze und bleiben stabil ins Bier oder ins Wurzel. Das Gleiche haben die bei Gärung und Lagerung gefunden. Also wenn etwas schon gelöst ist, bleibt drinnen. Was sie gefunden haben, ist bei Zentrifugation oder Filtration sicher ein bisschen die Menge an diese Substanzen reduziert, aber der Einfluss ist sehr, sehr gering.
Dann frage ich mal andersherum, weil bei Craft Beer ja sehr gerne sehr viel Hopfen gegeben wird. Wir sprechen da ja gut und gerne mal von 500 Gramm pro Hektoliter oder sogar mehr. Muss der Brauer in einem solchen Fall da besonders aufpassen?
Also man kann schon sagen, dass je mehr Hopfen man dazu gibt ins Bier, desto mehr Rückstände gibt, vor allem bei den gut löslichen Substanzen. Allerdings haben die Autoren auch gefunden, dass es auch einen Sättigungseffekt gibt. Das heißt, ab einer gewissen Menge bringe ich durch die Mehrgabe an Hopfen nicht mehr von diesen Substanzen in Bier. Zum Beispiel bei der Kombination von Gabe in den Heißbereich und in den Kaltbereich wurde durch die letzte nicht mehr von diesen Pflanzenschutzmitteln in Lösung kommen.
Silvana, was können die Brauer denn jetzt aus eurer Studie für ihre berufliche Praxis ableiten? Was können sie da lernen?
Also zunächst einmal sollte allen klar sein oder bewusst sein, dass alle Hopfen, die man auf dem Markt kriegen kann, absolut sicher sein. Man muss sich keine Sorgen machen, hier irgendwie in den Bereich der Illegalität abzuwandern. aus der Studie heraus ist auf alle Fälle klar geworden, dass auch die Hopfenauswahl wesentlich entscheidender ist als die verschiedenen Brauschritte selbst. Also der Brauprozess selber hat wirklich nur wenig Auswirkungen auf die Rückstandsmengen im Bier, wie er dies hier erklärt hat. Und ganz wichtiges Ziel unserer Studie ist auch, dass wir einfach mehr das Bewusstsein dafür schaffen wollen und auch das Verständnis dafür, wie die Hopfengabe hier Einfluss haben kann auf das Endprodukt. Und nochmals rauszustellen, eingangs habe ich schon erwähnt, dass der Rückstand vom Hopfen oder von dem verwendeten Rohmaterial hat grundsätzlich wenig oder auch nicht viel mit dem, der im Bier zu finden ist, zu tun. Hier ist wirklich ein starker Verdünnungseffekt zu sehen und jeder Wirkstoff ist individuell zu betrachten, wie diesen verschiedenen Transferarten auch zeigen.
Also, wenn man dann ganz sicher gehen will, Alicia, was würdest du empfehlen? Die Rohstoffe also sehr sorgfältig auswählen oder wie können die Brauer sicherstellen, dass wirklich ganz, ganz wenig Rückstände überhaupt ins Bier gelangen? Das wäre ja das übergeordnete Ziel.
Ja, also ich kann sagen, dass vor allem in Europa, das ist überhaupt kein Problem. Alle Hopfen werden gut getestet und wenn die sehr hohe Mengen an Pflanzenschutzmittel haben, dann sind die nicht verkehrsfähig. Das müssen wir alle wissen. Das wäre gut von dem Brauer einfach mal kritisch nachfragen und sich dafür interessieren. Aber wir haben ja in den Studien gesehen, dass es für die Autoren sogar schwierig war, Hopfenmuster zu finden mit einem hohen Anteil an diesen Substanzen. Und deswegen haben die den Spiking-Methode benutzt, weil es für denen nicht möglich war, Hopfenmuster mit hohen Pflanzenschutzmittelrückständen zu finden.
Okay, das heißt aber, das Bier ist sicher und bleibt sicher für den Verbraucher, Silvana. Das ist das Ergebnis eurer Studie, richtig?
Klares Ja hier. Also unsere Studie bestätigt Ergebnisse, die auch frühere Studien schon mal gezeigt haben oder auch Monitoringprogramme des BVL. Bier, es bleibt dabei, enthält entweder keine oder wenn dann auch nur sehr geringen Mengen an Pflanzenschutzmittelrückstände und diese Mengen sind auch ganz klar so niedrig und wirklich vollkommen unbedenklich für den Verbraucher, unabhängig vom Wirkstoff.
Na, wenn das kein gutes Schlusswort ist. Dann euch, Silvana und Alicia, ganz herzlichen Dank für die Erläuterungen. Und ihr da draußen, ihr wisst ja, wenn ihr Details zu der Arbeit nachlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet diese Arbeit, über die wir heute gesprochen haben, in der Brewing Science Ausgabe vom November, Dezember 2024. Das ist das letztjährige Hopfen-Special. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Hopfenklang, der Podcast. So klingt Hopfen. Im Internet bei der Brauwelt oder Barthas. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.